Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir ein bisschen Zeit hier wieder miteinander im Podcast verbringen können. Und was soll ich sagen? Ich sitze hier mal wieder im Kinderzimmer meiner beiden süßen Kinderchen, die gerade in Schule und Kita sind, und habe es mir hier so richtig gemütlich gemacht mit meinem leckeren Tee. Und auf unsere schrägen Dachfenster rieselt der Schnee. Es ist so richtig eine vorweihnachtliche Stimmung, habe ich so ein bisschen das Gefühl, und konnte es gerade kaum glauben, als ich rausgeschaut habe. Aber es ist tatsächlich soweit, der erste Schnee fällt. Und ich freue mich ganz doll, dich heute mitzunehmen in ein wunderbares Podcast-Gespräch, das ich vor einigen Tagen mit der lieben Celia Schönstedt geführt habe. Und gefühlt fiebere ich seit einem Jahr auf diese Podcast-Folge hin, die ich mit euch teilen darf. Denn Celia ist so ein wunderbarer Mensch, eine so wunderbare, inspirierende Frau. Und Celia Schönstedt trägt einen riesengroßen Wissens- und Erfahrungsschatz in sich. Denn Celia ist Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde. Und ihr Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen und spirituellen Frauenheilkunde, die Körper, Geist und Seele vereint. Und ich kenne schon so einige Menschen in meinem Umfeld, die bei Celia Schönstedt sich beraten lassen, bei ihren Behandlungen sind, von ihrem unglaublichen Wissen profitieren. Und Celia war auch im vergangenen Jahr ein ganz toller Teil meines Sacred Seasons Edelstein-Zyklus-Online-Kurses. Das hatte ich mir sehr gewünscht, dass sie da ein gemeinsames Live mit mir macht und wirklich nochmal so als Profi, als Expertin über all das spricht, was in uns Frauen sich eigentlich so bewegt, womit das alles zu tun hat und auf welchen verschiedenen Ebenen wir eben bestimmte Symptome vielleicht auch, bestimmte Dinge, die sich äußern, womit das alles so zusammenhängt. Und in Celias Arbeit bezieht sie auch eben frühere Traumata, insbesondere aus der weiblichen Ahnenlinie, mit ein. Sie arbeitet ganz, ganz feinfühlig und betrachtet eben unterdrückte Emotionen, betrachtet die Hintergründe, die psychosomatischen Hintergründe der Symptome und Erkrankungen und zieht die anthroposophische Medizin mit ein, was ich ganz, ganz wunderbar finde. Und ihr Steckenpferd, könnte man so sagen, oder ihr Herzensthema ist die Gebärmutterarbeit, die wirklich so im Zentrum ihrer Arbeit steht. Und Celia ist eine ganz wunderbare Buchautorin, hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, Lebe deine weibliche Energie, über das wir auch noch sprechen in dieser Folge, was ich wirklich von vorne bis hinten und wieder zurück durchgelesen habe und immer mal wieder reinschaue. Und in dieser Podcast-Folge sprechen wir über unterschiedliche Themen rund um die Weiblichkeit, könnte man sagen. Ihr habt Fragen eingeschickt, die ich Celia in der Folge gestellt habe, wo es unter anderem einmal generell wirklich um unseren weiblichen Zyklus geht, was er mit den 4 Jahreszeiten zu tun hat, was in unserem Körper passiert, auf körperlicher Ebene, aber auch auf spiritueller, auf ganz feinstofflicher Ebene. Wir sprechen über die Hintergründe von Menstruationsbeschwerden, wir sprechen über Endometriose, wir sprechen über Myome, auch da die Hintergründe und was wir vielleicht auch unternehmen können, um diese zu heilen. Wir sprechen über Celias Lieblingsthema, könnte man sagen, über die Gebärmutter und die Bedeutung hinter der Gebärmutter. Wir sprechen über das Thema Kinderwunsch. Wir sprechen über die Perimenopause und die Menopause und alles Mögliche drumherum. Und ich freue mich ganz doll, dass ich dich jetzt mitnehmen kann in unser wunderbares Gespräch und wünsche dir ganz, ganz viel Freude, ganz viele Aha-Momente vielleicht auch und ganz viel Inspiration. Liebe Celia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich unendlich, dass du nun auch hier auf diesem Kanal da bist und wir über so spannende Themen sprechen können, denn du bist ja eine ganz wunderbare Heilpraktikerin und hast dich auf die Frauenheilkunde, auf die Frauengesundheit spezialisiert und erstmal herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch ganz doll, dass ich hier sein darf, liebe Nora.
Ja, und Celia, wir haben ja unser Podcast-Gespräch eigentlich schon gefühlt seit einem Jahr vor. Irgendwie kam dann immer das Leben und die Dinge dazwischen. Und du warst ja schon letztes Jahr, glaube ich, war das, oder vielleicht schon vorletztes Jahr. Oh Gott, ich komme total.
Nee, ich glaube letztes Jahr November.
Letztes vor einem Jahr. Da siehst du, guck mal, Wahnsinn, dieses Jahr ist so gerast. Letztes Jahr November, da warst du ein ganz toller Teil meines Sacred Seasons Zykluskurses, wo es ja ganz viel darum ging, wie man mit den Edelsteinen den Zyklus begleiten kann, die einzelnen Zyklusphasen, unsere inneren Jahreszeiten. Und da habe ich mir so sehr gewünscht, dass ich noch eine Spezialistin aus dem Gebiet dabei habe, denn das bin ich natürlich nicht. Ich kann ganz viel über die Edelsteine erzählen und was ich so als Frau für Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben mit dem Zyklus und den Themen. Und das war ganz spannend, wie sich dann die Wege also aus verschiedenen Richtungen irgendwie so zu dir gebahnt haben. Dann habe ich die Empfehlung bekommen, dich mal zu kontaktieren. Zeitgleich hatte ich zu Hause so ein Buch liegen und habe dann irgendwie so einen Podcast gehört. Und auf einmal hat es Klick gemacht und ich habe realisiert, dass alles du bist. Also, dass diese Empfehlungen zu dir sozusagen geleitet wurden, dass ich dein Buch zu Hause schon lange habe und dass ich auch deinen Podcast höre. Das war total schön. Und da habe ich gewusst, das ist dann doppelt und dreifach die genau richtige Frau, mit der ich sprechen möchte. Und dieses Live war so schön. Und ich weiß auch, dass wir wirklich, dass es ewig lang war, dass wir gar keinen richtigen Punkt finden konnten, weil einfach die Fragen rund um unseren weiblichen Zyklus, rund um alle Themen, Ängste, Komplikationen, vielleicht auch alles Mögliche, was so auftritt. Das ist einfach ein riesengroßes Feld und es gibt so viele Frauen auf dieser Erde, die einfach damit zu tun haben. Und ja, deswegen hatte ich mir so gewünscht, dass auch alle anderen, die nicht den Kurs gebucht haben bisher, dass sie auch von deinem Wissen und von deiner Weisheit auch profitieren können. Und da freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute da bist.
Schön. So. Danke für die schöne Einleitung.
Ja, und ich habe auch tatsächlich, habe ich dir auch gerade schon erzählt, nochmal die Fragen rausgeholt, die wir auch im Zykluskurs besprochen haben. Gestern auf Instagram habe ich ja auch nochmal einen Aufruf gemacht, dass gerne Fragen gestellt werden können, die ich dann heute an dich weiterleite, weil das ist ja einfach das ist das, was wichtig ist, was die Frauen wissen möchten, vielleicht ja sogar auch die Männer, ne? Wer weiß. Genau. Was mich aber als allererstes einmal interessiert und bestimmt auch alle anderen, wer bist du denn eigentlich so ganz genau und was beinhaltet deine Arbeit? Und vielleicht auch gleich diese zweite Frage hinterhergeschossen, wie bist du denn eigentlich zu deiner Berufung gekommen? Ich glaube, das ist auch ganz spannend, mal zu wissen.
Ja, gerne. Genau. Also ich bin Celia, komme aus Hamburg, war auch, wie du, Nora, hier auf der Waldorfschule und habe deshalb auch schon relativ früh so einen Bezug zu der anthroposophischen Medizin bekommen. Das ist ja auch eine sehr ganzheitliche Herangehensweise, die auf der Schulmedizin basiert, aber eben auch sozusagen, ich sage jetzt mal, um unsere feinstofflichen Körper erweitert, auch praktiziert wird. Und das ist, also ich bin Heilpraktikerin jetzt seit 7 Jahren und auch energetische Heilerin. Und habe mich damals auf die Frauenheilkunde spezialisiert, eigentlich direkt mit der Eröffnung meiner Praxis, weil ich selbst eben ja in meinen frühen 20ern auch an sehr, sehr starken Regelbeschwerden gelitten habe. Also ich bin wirklich ja fast jeden Monat gefühlt eine ganze Zeit lang während meines Studiums regelmäßig in Ohnmacht gefallen und hatte unvorstellbar starke Schmerzen und habe einfach auch relativ unreflektiert über Jahre Schmerzmittel genommen und habe wahrscheinlich innerlich auch gedacht, so ja, okay, irgendwie wird das wohl zum Frauenleben dazugehören, keine Ahnung, meine Mutter hatte das schon, ich weiß nichts anderes, ich kenne nichts anderes, was soll man machen, so ungefähr. Und hatte aber natürlich auch noch gar nicht dieses Bewusstsein darüber, ja, da nach anderen Lösungen für mich zu suchen oder irgendwie zu schauen, was könnte da noch dahinter stehen oder so. Und dann habe ich später nach meinem, also ich habe wirklich mal BWL studiert, denkt man jetzt heute auch nicht mehr unbedingt, und danach noch Journalistik und habe meine ersten Berufsjahre in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verbracht und war eben dann als erstes bei der Wahler Heilmittel GmbH. Manche kennen es vielleicht von der Dr. Hauschka Kosmetik her, das ist das gleiche Unternehmen. Und die produzieren eben anthroposophische Arzneimittel und ich war dort für diesen Bereich zuständig und durfte mich über viele Jahre sehr tief einarbeiten, auch in die anthroposophische Medizin. und begann da dann schon so die ersten Zugänge dazu zu bekommen, dass ich auch für mich selbst da vielleicht eine gewisse Linderung finden könnte. War dann auch bei einer Frauenärztin aus der Richtung. Das war damals alles noch in Stuttgart. Und naja, dann über die Jahre habe ich irgendwie gemerkt, also was hat mir alles geholfen? Wo bin ich auch an manchen Stellen damals noch gar nicht weitergekommen, weil ich eben vielleicht noch, würde ich aus heutiger Sicht sagen, zu sehr auf der körperlichen Ebene geschaut habe. Und dann hatte ich ja auch schon eine lange körperpsychotherapeutische Ausbildung gemacht, als ich auch meine Praxis eröffnet habe. Und in meinem eigenen Erfahrungsweg sozusagen, also in der Eigentherapie, in dieser Methode der Bindungsenergetik, habe ich dann auch schon sehr viel Zusammenhänge selbst erfahren können, spüren können, erkennen können. Zum Beispiel zwischen unausgedrückter, gespeicherter Wut in der Gebärmutter und starken Regelschmerzen, ja, um nur mal so ein Beispiel zu nennen. Und das hat mich dann natürlich immer mehr auf den Weg gebracht. Und deshalb ist das sozusagen heute auch ein Schwerpunkt in meiner Praxis. Also ich sage jetzt mal psychosomatische Hintergründe, wie arbeiten Körper und Psyche zusammen. Und in den letzten Jahren hat sich für mich auch immer mehr der Schwerpunkt herausgearbeitet, welche Rolle spielt eigentlich Trauma in der Frauenheilkunde. Und da bin ich auch selbst beständig weiter in Ausbildung, in Fortbildungen und auch in Bezug auf mich selber bin ich da nochmal sehr viel tiefer jetzt in den Prozess eingestiegen seit einem Jahr. In Bezug auf meine eigene Traumaheilung, würde ich tatsächlich sagen. Und wie viel das auch wirklich mit unseren Unterleibsthemen zu tun hat und vor allem mit dem ganzen Hormonsystem, weil die Hormone ja eben einfach die Botenstoffe sind, die eigentlich, könnte man so sagen, Körper und Psyche auch miteinander verbinden oder die wieder so die Brücke schlagen zwischen denen. Und das Thema Hormone ist natürlich bei allen frauenheilkundlichen Beschwerden auch im Hintergrund stehend und einfach wichtig mit anzuschauen. Und deshalb ist das für mich so dieser ganzheitliche Ansatz, wirklich auch auf körperlicher Ebene natürlich mit einer fundierten Diagnostik zu arbeiten. Es gibt dann ne, Darmtests, die in den Labor geschickt werden oder Hormonspeicheltests oder natürlich Bluttests, die die Patientinnen auch von ihren Ärzten mitbringen. Und dann aber eben tiefer zu gehen und zu schauen, erstmal natürlich Thema Embodiment, ja, was ist sozusagen wirklich auf der körperlichen Ebene los, aber jetzt nicht nur im Sinne der Befunde, sondern wirklich auch im Sinne des Befindens und wie können wir da uns mehr mit dem Körper verbinden. Deshalb habe ich auch aus der Bindungsenergetik heraus, die eher sozusagen eine herzgeleitete Therapie ist, wo auch die Hand auf dem Herzen ruht, habe ich die Gebärmutterarbeit entwickelt und arbeite dann wirklich auch mit meiner Hand auf der Gebärmutter der Frau, wo wir dann gemeinsam in so einen Informationsfluss eintauchen und uns mit dem Organ verbinden und eigentlich in einen Organdialog treten, könnte man sagen.
Oh, das ist so schön. Ich liebe deinen Ansatz, wie du arbeitest. Und ich würde so gerne, Celia, und darum ging es ja auch in meinem Zykluskurs, um die vier inneren Jahreszeiten einer Frau. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass tatsächlich auch manche Frauen sagen, was meinst du denn mit Jahreszeiten? Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so einmal grundlegend nochmal zu verstehen oder sich auch immer wieder einmal ins Bewusstsein zu rufen, dass wir so krass zyklische Wesen sind und dass wir, und das ist ja auch ganz oft der Grund, weswegen wir auch Beschwerden oder so große Beschwerden haben, auch in unserem Zyklus, dass wir nicht mit unserem Zyklus fließen, dass wir uns nicht diesen inneren Jahreszeiten dem, was gerade in uns vorhanden ist, was gerade herrscht, sozusagen hingeben können, sondern dass wir versuchen, uns eigentlich wie so eine Maschine so gleichzuschalten und von uns erwarten, dass wir immer zu jeder Zeit des Monats eigentlich Gleiches leisten, in unserer gleichen Kraft, in unserer gleichen Energie sind und dann eben auch oft so sehr hart mit uns werden, wenn wir das nicht können, was ja einfach ganz logisch ist, dass wir es nicht können. Und ich würde dich bitten, dass du uns noch einmal wirklich in so einem Schnelldurchlauf, so schnell es dir möglich ist, uns vielleicht einmal durch den Zyklus einmal führst und vielleicht auch die Jahreszeiten benennst und auch einmal deutlich machst, was passiert eigentlich im Körper und wieso fühlen wir uns vielleicht auch bestimmt. So, und wofür, vielleicht im nächsten Schritt auch, wofür können wir aber auch jede Jahreszeit nutzen? Also das ist ja nicht so, dass irgendwie zwei super sind und die anderen sind irgendwie total kacke und die müssen wir nur versuchen irgendwie zu überstehen, sondern die haben ja auch ganz besondere Qualitäten für uns, dass wenn wir uns ihnen hingeben, dass wir sie ganz, ganz genial für uns nutzen können, ne?
Ja, absolut. Und ich glaube, genau das, was du sagst, ist eben dieses große Thema, dass wir eigentlich immer von uns verlangen, in Anführungszeichen bessere Männer zu sein, weil natürlich unsere Leistungsgesellschaft das so ein bisschen ja auch immer noch vorgibt, alle sollten möglichst immer gut, gleich gut funktionieren. Und in einem männlichen Körper ist ja auch sozusagen ein viel höheres Gleichmaß da. Und natürlich haben Männer auch einen 24-Stunden-Rhythmus und am Ende sind wir Menschen alle irgendwo schwingende und zyklische Wesen. Aber natürlich ist es bei uns Frauen in einer ganz, ganz anderen, intensiveren Ausprägung. Und das ist sozusagen auch nochmal wieder ja ein bisschen individuell bei jeder Frau. Und trotzdem können wir aber grob sagen, dass wir eben den Zyklus in diese 4 Jahreszeiten einteilen können. Und das Besondere daran finde ich, da wir ja immer den ersten Zyklustag zählen ab unserem ersten Blutungstag, würden wir praktisch das Jahr mit dem Winter beginnen, wenn wir es einmal in dieser Terminologie sozusagen durchgehen. Und meinem Verständnis nach beginnt aber der innere Winter vielleicht auch schon ein paar Tage vorher, weil das natürlich fließende Übergänge sind. Ja, es ist einfach diese Zeit, wo wir auch im Zyklus eben die geringste Energie haben, wo unsere Hormone alle sozusagen auf dem Tiefpunkt sind, damit dann wirklich die Blutung einsetzen kann und der Körper in diesen großen Loslassprozess geraten kann. Und wir haben aber auch deshalb, würde ich sagen, so wenig Energie, weil eben unser Körper letztendlich auch auf Hochtouren arbeitet. Denn die Gebärmutter hat ja da wirklich viel zu tun, um diese alte Schleimhaut eben gut abstoßen zu können. Und gleichzeitig, was wir überhaupt nicht bemerken, passiert eigentlich ein Wunder, was wir genauso auch in der Natur beobachten können, wenn wir jetzt langsam in den Winter eintreten, dass nämlich das neue Leben schon vorbereitet wird, dass die neue Eizellreifung schon beginnt, schon während der Blutung. So wie wir jetzt dann auch sehen können, dass, wenn die Blätter alle runtergefallen sind von den Bäumen, schon die neuen Knospen reifen, die erst für das nächste Frühjahr sind. Und dann am Ende der Blutung irgendwann merken wir ja, dass wir langsam auch wieder so ein bisschen mehr Energie bekommen, dass wir auch von dieser Phase, wo es ja wirklich um den inneren Rückzug geht, wo es auch drum geht. Ich habe es gestern bei dir bei Instagram so schön gehört, ich will mich jetzt eigentlich nur einmuckeln in eine Decke und einfach aufs Sofa und sozusagen meine Ruhe haben. Und ich glaube, je mehr wir dem folgen können, umso gesünder ist es auch. Natürlich geht das nicht in jedem Zyklus, geht auch bei mir nicht immer, ja. Aber sozusagen wenigstens uns irgendwann im Laufe des Tages dann immer wieder den Raum zu schaffen, dass wir uns dem auch wirklich ein bisschen hingeben können. Und es kann sein, dass das dann ein Moment für uns ist, wo wir wunderbar zum Beispiel auch ja schon mit unserer Intuition neue Ideen kreieren können, die erstmal nur innerlich da sind, die erstmal vielleicht nur innerlich bewegt, reflektiert werden dürfen. Und dass die dann mehr in die Realität kommen, mehr in die Umsetzung, dafür ist dann später im Zyklus eben der Zeitraum da. Weil jetzt kommen wir ja langsam in den Frühling und merken eben, ja, unsere Lust auch wieder in Kontakt zu gehen steigt. Wir haben mehr Energie, wir fühlen uns insgesamt ein bisschen frischer. Und diese innere Frühlingsphase, also es sind ja nicht alle Phasen unbedingt immer gleich lang, aber wenn man es mal so modelltypisch sehen möchte, könnte man ja auch jeder Phase ungefähr eine Woche zuordnen. Aber wie gesagt, der 28-Tage-Zyklus ist eigentlich nur auf Papier. Den muss auch keine Frau so haben. Also das finde ich immer noch ganz wichtig zu sagen. Das darf auch davon abweichen und ist trotzdem gesund. Genau. Und wenn wir dann langsam in den inneren Sommer kommen, wo es dann wirklich auf den Eisprung zugeht, wo wir auch das Gefühl haben, vielleicht wir haben mehr Lust, körperliche Lust, wir fühlen uns attraktiver, wir sind so richtig in unserer vollen weiblichen Sinnlichkeit und ja, haben auch ganz, ganz viel Fähigkeiten, Dinge umzusetzen und eine große Tatkraft und ja, wirklich für unsere Träume loszugehen und einfach ganz, ganz viel, ja, sozusagen tolle Dinge auch in der Welt zu bewirken. Und das ist dann auch die Phase in unserem Körper, wo, also ich sage immer, ich finde, der Eisprung selber ist der Ausdruck der höchsten männlichen Energie eigentlich in unserem gesamten Zyklus, weil das Ei wirklich mit einer unglaublichen Vehemenz aus dem Eierstock in die freie Bauchhöhle hineingestoßen wird, kann man schon so sagen, was auch bei manchen Frauen zu diesem bekannten Mittelschmerz führt. Denn mit der Eizelle geht auch immer sozusagen ein bisschen Flüssigkeit mit ab. Und in unserer freien Bauchhöhle kann schon ein Tropfen Flüssigkeit quasi Schmerzen machen, weil der Körper das mühsam resorbieren muss. Und deshalb fühlen auch viele Frauen eben diesen Eisprung und da auch ein paar Stunden oder manchmal auch einen Tag oder länger unangenehme Schmerzen, oft dann ja auch wechselnd rechts, links, weil das sehr, sehr oft dann auch in unserem Körper so abwechselt. Und dass das aber wirklich auch ein Zeitraum ist, also natürlich dafür ist unser Zyklus, ja, müssen wir uns auch klar machen, evolutionsmäßig sollen wir ja fruchtbar sein und haben wir diesen ganzen Zyklus natürlich nur dafür, dass wir uns fortpflanzen können. Das heißt, das ist der Höhepunkt. Und das kennen wir ja auch im Sommer, sozusagen im Jahreslauf, wenn alles irgendwie zur höchsten Blüte kommt, da ist einfach die höchste Sonnenenergie da, da ist die höchste Kraft da. Und genauso ist eben auch dieser Hochsommer sozusagen in unserem Zyklus. Und dann, ach so, ich sollte es kurz machen, fällt mir gerade ein, Entschuldigung.
Es ist so schwer, ich weiß es selbst. Man kann so viel darüber erzählen. Ja, es ist ganz schön.
Genau, wir kommen zum Herbst, der manchmal nicht ganz so beliebten Zeit bei uns Frauen, die klassische PMS-Zeit. Wir sehen es einfach jetzt auch draußen, ne, wie viele jetzt im November ja Schwierigkeiten haben mit diesem Loslassprozess, mit diesem, es geht mehr in die Stille, in die innere Einkehr. Wir kommen mehr in die Dunkelheit und wir kommen eben in der PMS-Zeit auch am stärksten im ganzen Zyklus mit unseren eigenen Schatten in Berührung. Ich sage mal, wir bekommen auch in der Zeit wirklich auf dem Silbertablett präsentiert, was in uns noch geheilt werden möchte. Und das ist natürlich nicht immer angenehm. Und gleichzeitig aber auch eine Riesenchance, wirklich dahin schauen zu dürfen und mit den Themen arbeiten zu können und ganz langsam wieder in diese Phase hineinzukommen, wo wir eben ein bisschen mehr Selbstfürsorge walten lassen dürfen, wo es auch vielleicht nochmal uns besser tut oder wichtiger ist als sonst, auf eine gesunde Ernährung zu achten, wenig Alkohol, Kaffee, Zucker und so weiter zu uns zu nehmen, weil das am Ende dazu führen wird, dass wir dann auch zum Beispiel weniger Regelschmerzen haben werden oder einfach eine leichtere Blutung erleben können, wenn wir dann wieder in den inneren Winter hineinkommen. So als ein kleiner Überblick.
Ja, vielen Dank. Ich finde es auch so spannend, die Zeit der Periode zu betrachten, wo ich mich gerade mittendrin befinde. Wenn man hat, also meine Geschichte mit meinem Zyklus ist auch unschön, könnte man sagen. Ich habe früher da nie drüber gesprochen. Habe immer gedacht, schnell irgendwie das hinter mich bringen, bis es mir dann wieder irgendwie gut geht. Das war wirklich so was ganz, ganz Lästiges und ich habe mich nie damit beschäftigt, was steht denn da eigentlich hinter, ne? Also so was passiert denn auch? Also so ganz rein körperlich gesehen, was passiert denn da eigentlich und warum fühle ich mich so unterschiedlich und bin eigentlich immer nur gegen mich angegangen und finde es so spannend, seit ich mich so viel mehr damit beschäftige, was passiert, wenn ich auch wirklich beginne, meinen Monat so ein bisschen danach zu planen. Denn dem Zyklus werden wir als Frau für eine lange Zeit nicht entkommen, der ist ja da. Und wie viel schöner es doch ist, wenn wir also es viel schöner mit uns haben. Ne? Dass wir zum Beispiel sagen, wenn die Zeit des Rückzugs ist, der Herbst, dass wir dann vielleicht auch dem nachgehen. Und wenn wir so ein bisschen uns den Kalender angucken, dann können wir schon so erahnen, wann in etwa diese Zeit sein wird. Und dann nehme ich mir weniger vor. Dann mache ich mir vielleicht keine Termine rein, wo ich weiß, die fordern mich sehr heraus. Vielleicht schiebe ich Verabredungen eher auf eine andere Zeit, wo ich weiß, ne, dann im Frühling, dann blühe ich wieder auf und dann habe ich total Lust, irgendwie mich zu verabreden und in Kontakt zu gehen. Das geht, wie du auch gesagt hast, natürlich nicht immer. Aber früher war es eine lange Zeit so, dass ich dann da saß und eine Sache machen wollte und mich wirklich gewundert habe, warum es nicht funktioniert. Habe 1000 Versuche gebraucht, zum Beispiel auch einen Podcast aufzunehmen. Und war so ärgerlich auch auf mich selbst, ne, weil ich dachte, warum funktioniere ich denn jetzt nicht? Das gibt's doch nicht. Und kaum habe ich dann eine Woche später das nochmal versucht, war eine ganz andere Situation in mir da. Und ich habe gesprüht und habe danach noch die zweite Folge aufgenommen. Ne? Und so habe ich eben gelernt, wirklich so ein bisschen meinen Monat auszurichten, soweit es mir möglich ist, dass ich wirklich jede Phase ganz bewusst so nutzen kann und mit den Dingen fülle im Prinzip, wo ich weiß, die fallen mir dann am leichtesten. Und der Winter ist ja so genial, wenn wir unsere Periode haben, dass wir so sehr mit unserer Intuition auch verbunden sind, ne? Und Frauen, das habe ich irgendwann gelesen, dass Frauen eben auch schon ganz früher ja zusammengekommen sind in Zelten, auch um gemeinsam zu bluten. Die waren ja noch ganz so auf sich eingestellt, absolut. Also haben zusammen auch geblutet und haben dann wirklich auch ganz, ganz tolle Botschaften empfangen, haben einfach ihre Hellsinne, ja, denen Raum gegeben. Und die Männer haben dann gewartet, sozusagen auf die Frauen, ne? So, was sie dann für, ja, für wichtige Botschaften vielleicht auch für das Dorf, für die Gemeinschaft empfangen haben.
Habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben.
Genau, genau. Dann habe ich das wohl bei dir gehört, Celia, genau. Und dann wurde eben danach ja auch das Dorf geleitet und geführt. Und es ist doch Wahnsinn, was wir Frauen für Fähigkeiten haben. Und da eher reinzugehen und nicht zu sagen, was für ein Blödsinn, dass ich jetzt gerade hier meine Tage habe und irgendwie mich so kraftlos und schwach fühle und manche Dinge im Außen nicht so hinbekomme, sondern wirklich in diesen Rückzug zu gehen und zu sagen, krass, was kann ich denn vielleicht gerade, also wirklich so im großen Kontext an Klarheit gewinnen, ne? Was kann ich gerade irgendwie für Botschaften für den ganzen nächsten Monat, manchmal sogar für eine ganz, ne, für ein ganzes Jahr, große Entscheidungen, was können mir da für Zeichen überbracht werden? Ich finde das super spannend.
Ja, und es ist auch so schön und so viel liebevoller mit sich selbst, auf diese Art und Weise zu versuchen, den Zyklus zu leben. Also auch mir gelingt das jetzt noch nicht immer, ganz sicher nicht, aber überhaupt erstmal innerlich in diese Haltung zu kommen, wie du gerade beschreibst, ne, das fühlt sich so wohltuend an, finde ich, und so heilsam.
Ja, und ich merke auch, dass je achtsamer ich bin mit mir selbst während meines Zyklus, umso weniger Regelschmerzen habe ich. Ich habe das sowieso glücklicherweise sehr, sehr wenig. Ich habe aber so diese Erschöpfung, diese Mattheit. Ich habe immer ganz dolle so Rückendrücken, also so unterer Rücken, den spüre ich immer eben sehr stark oder eben manchmal gar nicht. Dass dann die Tage kommen, wenn ich nicht weiß, wenn ich gerade nicht den Kalender vor Augen habe, ich denke so, huch, ah ja, da sind sie. Herzlich willkommen. Und dann bemerke, okay, ich war wohl sehr achtsam mit mir in diesem Monat. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, denn das war damals, waren das viele Fragen und auch jetzt gestern bei Instagram kam wieder die Frage, ja, was kann ich denn tun gegen starke Regelschmerzen? Vielleicht kannst du noch mal sagen, womit hängt das denn überhaupt zusammen? Vielleicht gehst du auch direkt schon auf die Gebärmutter ein. Also was, womit kann das zu tun haben? Wie können wir uns da helfen sozusagen?
Also erstmal genau finde ich deine Beobachtung schon mal ganz wunderbar. Das sehe ich auch so, dass tatsächlich unsere Blutung auch immer wie so eine Quintessenz oder ein Ergebnis ist sozusagen dessen, wie wir auch in unserem letzten Zyklus im zu Ende gegangenen mit uns umgegangen sind oder wie gut wir dafür uns sorgen konnten. Und diese Perspektive lässt sich sogar noch erweitern auf die letzten 3 Monate. Weil nämlich eine normale Eizellreifung 100 Tage braucht, also das sind gute 3 Monate. Das bedeutet sozusagen, die Eizelle, die jetzt anfängt zu reifen, wird erst in 3 Monaten springen. Ja, und alles, was eben in diesen 3 Monaten in unserem Leben passiert, wenn wir viel Stress haben und so weiter, kann es auch sein, dass sich das dann immer erst mit einer Verzögerung von 3 Monaten sozusagen zeigt. Aber auch andersrum natürlich, wenn wir anfangen, mehr für uns zu sorgen, wenn wir uns zum Beispiel in der 2. Zyklusphase darum bemühen, ja, weniger beispielsweise entzündungsfördernde Lebensmittel auch zu essen, also weniger Milchprodukte, weniger Weißmehl, weniger Zucker. Das sind nämlich alles Faktoren, die sonst auch die eine bestimmte Klasse der 3 verschiedenen sogenannten Prostaglandine fördern können, die Schmerzbotenstoffe, die dann eben während der Regelblutung zu vermehrten Schmerzen führen können. Und es, also die sind aber auch grundsätzlich erstmal wichtig für uns, diese Botenstoffe, weil die eben der Gebärmutter dabei auch helfen, die Schleimhaut wirklich abstoßen zu können. Und je nachdem aber, welche der Sorten sozusagen mehr in uns kursieren, haben wir eben dann auch mehr oder weniger Schmerzen. Und natürlich können Regelschmerzen auch immer ein Ausdruck eines hormonellen Ungleichgewichtes sein. Bei sehr, sehr vielen Frauen ist das eben der Progesteronmangel heutzutage. Oft auch wirklich schon bei jungen Frauen Ende ihrer 20er oder Anfang ihrer 30er. Und später dann bei Frauen über 40 wird das irgendwann auch physiologisch, weil eben langsam man nicht mehr in jedem Zyklus einen Eisprung hat und der Eisprung die wichtigste Progesteronquelle ist und deshalb sozusagen das Progesteron langsam abnimmt. Aber sehr, sehr viele Frauen haben ja auch eine hormonelle Verhütungsgeschichte hinter sich und eigentlich jegliche Formen der künstlichen hormonellen Verhütung, sei es jetzt Pille oder Spirale oder Nuvaring oder sowas, sorgen in der Regel dafür, dass der Eisprung unterdrückt wird und deshalb sich natürlich über die Jahre auch ein Progesteronmangel anhäuft sozusagen, kumuliert. Und dann haben wir natürlich verschiedene Faktoren schon mal, die verstärkte Regelschmerzen bewirken können. Aber das ist jetzt alles erstmal tatsächlich ja nur die körperliche Ebene. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass eigentlich 90% der auftretenden Regelschmerzen psychosomatischer Natur sind. Also dass wir wirklich hinschauen dürfen, was sind denn eigentlich vielleicht bei mir noch gewisse psychische Hintergründe? Also allein schon, wie ist eigentlich mein Verhältnis zu meinem weiblichen Körper? Wie zu Hause fühle ich mich in ihm? Wie geht's mir mit meinem Frausein? Was habe ich auch von meiner Mutter vielleicht oder von anderen Frauen in meinem Umfeld vorgelebt bekommen? Wie wurde damals praktisch meine erste Blutung empfangen in der Gesellschaft der Frauen, in der ich groß geworden bin? Kamen da vielleicht sogar so Sätze, wie ich sehr, sehr oft von meinen Patientinnen höre, oh nein, jetzt hast du auch dieses Leiden oder ach Gott, ab jetzt kannst du schwanger werden oder ah, das ist ja irgendwie das Schlimmste oder also sozusagen ganz viele negative Glaubenssätze, die dann eigentlich auch daran gebunden sind. Und solange die noch weiter in uns wirken, ist irgendwo auch klar, dass der Körper dem nur folgt und dann sozusagen auch Schmerzen produziert. Und natürlich eben auch das, was ich vorhin schon gesagt hatte, wenn man das jetzt ein bisschen energetischer betrachtet, also dass sowohl eben unterdrückte Emotionen, die in bestimmten für uns überfordernden Situationen in der Vergangenheit entstanden sind und die wir damals als Kind oder Jugendliche noch nicht fühlen konnten, weil sie eben für uns zu viel gewesen wären, sich dann in unserem System einlagern und bei uns Frauen eben oft auch in der Gebärmutter speichern. Vor allem eben zum Beispiel sowas wie Wut, weil viele von uns ja auch keinen gesunden Zugang zur Wut gelernt haben. Eher noch vielleicht, du musst ein braves Mädchen sein oder sowas mitbekommen haben. Und dass all sowas eben auch zu verstärkten Regelschmerzen führen kann. Inzwischen würde ich sogar sagen, auch ganz viele Ahnenthemen tatsächlich, die jetzt ja so in diesen Jahren gerade sehr stark an die Oberfläche kommen, können eben auch in der Gebärmutter sozusagen ja auf feinstofflicher Ebene sich einfach ablagern. Und je nachdem auch, ne, wie feinfühlig eine Frau ist, wie die einzelnen physische und die feinstofflichen Körper ineinander greifen, kann das eben aber auch bis ins Physische hinein Schmerzen machen. Und das heißt, wenn wir sozusagen diese Schmerzen lindern wollen oder wenn wir da für uns einen heilsamen Weg gehen wollen, dann kann man natürlich immer erstmal anfangen, mit einem schönen Heilpflanzentee, der sozusagen krampflösende Heilpflanzen enthält, wie beispielsweise Gänsefingerkraut oder Kamille oder Schafgarbe und gern natürlich auch immer der Frauenmantel dabei. Wir können auch sozusagen Kräutertropfen nehmen oder sowas, ne, die auch eine entsprechende entspannende und krampflösende Wirkung auf die glatte Muskulatur haben. Das finde ich auch alles gut. Und wenn man eben das Gefühl hat, das bringt alles noch nicht so viel Linderung, dann anzufangen, eben auch tiefer zu schauen, dann vielleicht auf Ebene der Hormone zu schauen, dass man da mehr in Balance kommt. Da ist aus meiner Erfahrung ist immer sehr, sehr wichtig, auch Leber und Darm mit anzuschauen, weil die da einfach ganz relevante Basisorgane sind, auch für unsere Hormonbildung und das hormonelle Gleichgewicht und dann eben irgendwann wirklich langsam tiefer in diese psychosomatischen Ebenen hineinzusinken. Und da ist es meiner Erfahrung nach eben sehr oft hilfreich, sich auch einfach von einer Frau begleiten zu lassen, weil wir alle natürlich auch unsere blinden Flecken haben und das nicht unbedingt alleine sehen, fühlen können und uns da dann vielleicht gemeinsam für eine Strecke des Heilungsweges zumindest begleiten lassen dürfen oder uns auf den Weg machen können zusammen. Ja.
Und ich finde, da passt gerade meine Frage auch ganz gut zu unserer wunderschönen Gebärmutter, die ich dir unbedingt stellen möchte. Denn ich glaube, viele Frauen wissen gar nicht so richtig, wie kraftvoll und was für eine Bedeutung unsere Gebärmutter eigentlich hat. Und dass es nicht einfach nur ein Organ ist, was irgendwie in uns drin ist und irgendwie was kann so und irgendwann dann aber auch keine Relevanz mehr hat, sondern dass es auch auf energetischer Ebene eine riesengroße Relevanz hat. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen?
Ja, sehr gerne. Also ich sehe mich inzwischen tatsächlich ja auch so ein bisschen an als, man könnte sagen, eine Anwältin unserer Gebärmütter. Ich habe da gerade auch für die Natur und Heilen ein Interview zu geben dürfen. um auch Gebärmütter praktisch zu retten, die eigentlich rausoperiert werden sollen, wo es aber noch viele naturerkundliche Möglichkeiten gibt, dass das eben nicht passieren muss, wenn Frauen sehr starke Blutungen haben, zum Beispiel aufgrund von Myomen oder auch aus anderen Gründen. Genau, weil ich es wirklich so sehe, dass die Gebärmutter eben, also sie ist unser Bauchherz, ganz klar, und sie ist natürlich unser weibliches Zentrum mit den an sie angegliederten Eierstöcken und den Eileitern. Und ist deshalb eben auch auf energetischer Ebene, glaube ich, der Ort, ja, über den wir sozusagen unsere weibliche Intuitionsfähigkeit auch geschenkt bekommen oder empfangen können. Und genau das, was du vorhin beschrieben hast mit den Frauen in den roten Zelten oder Mondhütten oder so, die einfach, wenn sie menstruiert haben, zusammengekommen sind und mit ihren Hellsinnen Botschaften empfangen durften. Dass das zum Beispiel auch mit der Gebärmutter zu tun hat, dass das überhaupt sozusagen möglich ist, gerade auch während der Blutung, wo da ja sogar bis in die physische Ebene hinein ein ganz, ganz großer Umbau stattfindet. Und dass die Gebärmutter auch das Zentrum unserer Kreativität ist. Also die Frauen haben ja auch sich sehr kreativ betätigt in den Mondhütten damals. Die haben Handarbeiten gemacht, die haben vielleicht Geschichten geschrieben oder sich erzählt, überliefertes Wissen sozusagen weitergereicht. Und ja, auch für ihren Stamm sozusagen ganz viel Neues erschaffen, mit ihren Händen zum Beispiel und mit ihrer kreativen Fähigkeit. Und auch das ist, glaube ich, was ja heutzutage in unserer funktionalen Welt schnell mal zu kurz kommen kann. Bei dir jetzt gar nicht, weil du natürlich so einen wunderbar kreativen Beruf auch hast, wo das ja ohne deine Kreativität gar nicht möglich wäre. Ja, also sowohl zum Beispiel eine neue Maler zu kreieren, aber als auch dann sie vielleicht wirklich mit den eigenen Händen zu knüpfen, durfte ich ja hier Anfang des Jahres auch erfahren, was für eine wunderschöne kreative Arbeit das ist. Und ich glaube, wenn sozusagen wir unsere Gebärmutter gesund erhalten wollen, dass das auch ein ganz wichtiger Teil ist, dass wir immer wieder uns mit unserer weiblichen Kreativität verbinden und die wirklich auch ausleben, also die wirklich auch ausgedrückt werden darf, weil das eben auch mit diesem wunderbaren Organ einfach zusammenhängt.
Oh, Celia, das ist alles so spannend und ich kann wirklich einfach nur jedem jetzt schon, das mache ich nachher nochmal und wahrscheinlich am Anfang einfach nur empfehlen, wirklich, wenn ihr da Fragen habt, mit euch arbeiten möchtet, euch selbst näher kommen möchtet, dann geht zu Celia. Ich kenne viele, viele Menschen, die schon bei dir sind und die so glücklich sind und die sich so gut begleitet fühlen von dir. Richtig, oh, danke. Toll. Ja, und ich werde mal jetzt mal unsere ganzen Fragen einmal hier im Schnelldurchlauf durchgehen. Wir wandern vielleicht mal so ein bisschen weiter nach hinten im Leben. Das ist nämlich eine Frage, die sehr häufig kommt. Was passiert denn eigentlich während der Perimenopause und während der Menopause? Und was ist da eigentlich so der Unterschied?
Ja, sehr schöne Frage. Freut mich, dass die kam. Danke. Genau, weil in unseren Köpfen ist da auch oft eine Verwirrung. Also ganz am Anfang einmal kurz klargestellt, die Menopause ist wirklich nur der Zeitpunkt unserer letzten Blutung. Und den können wir aber erst ein Jahr im Rückwirken sozusagen bestimmen. Also erst, wenn wirklich seit einem Jahr keine Blutung mehr gekommen ist, dann würde man sagen, das vor einem Jahr war deine Menopause. Und dann sind wir sozusagen ab dem Moment in der sogenannten Postmenopause. Und wenn wir praktisch von den Wechseljahren sprechen, dann ist das auch sehr richtig so, dass damit Jahre gemeint sind, weil die können eben 7 bis 10 Jahre insgesamt andauern und gehen eine lange Zeit vor dieser Menopause los und gehen eben auch noch ein paar Jahre danach weiter. Und jetzt gibt es praktisch die Prämenopause. Das wird oft gesagt bei Frauen ungefähr ab 40 oder auch schon vorher. Einfach deshalb, weil da langsam anfängt, sich das hormonelle Gleichgewicht ein bisschen zu verändern. Und das kann sich bei vielen Frauen auch eben dadurch äußern, dass sie zum Beispiel mehr PMS-Beschwerden spüren oder dass sie sich während der Regelblutung noch erschöpfter fühlen als bisher oder Ähnliches. Und das hat eben mit dem, was ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, langsam absinkenden Progesteronwert vor allem zu tun. Und die Perimenopause ist sozusagen die Phase, also meistens sagt man so ungefähr ab Mitte 40 bei den Frauen, die dann sozusagen die unmittelbaren Jahre vor der Menopause sind, wo einfach dieses hormonelle Ungleichgewicht praktisch noch, ich sag mal, ins Next Level kommt. Also wo es dann wirklich auch anfangen kann, dass der Zyklus so ein bisschen ruckelt, dass der mal ganz lang ist, mal ganz kurz ist. Ja, dass man einfach merkt, die hormonellen Regelkreisläufe greifen nicht mehr ganz so reibungslos ineinander, wie wir das über viele Jahre gewohnt waren. Weil eben die Eierstöcke ihre Funktion sozusagen langsam einstellen, aber eben nicht von heute auf morgen, sondern das kann sein, dass es mal noch 2 Monate wieder ganz normal läuft und dann einen Monat nicht oder so. Also das kann man sich so vorstellen, wie wenn ein Motor praktisch ruckelt und kein Benzin mehr hat und nicht von einer Sekunde auf die andere stillsteht, sondern das dann immer so Geräusche macht und dann noch ein bisschen weiterfährt und stehen bleibt und nochmal kurz weiterfährt, so ungefähr, ist das eben für den Körper einfach eine sehr, sehr große Umstellungsphase. Langsam ja die Eierstöcke sozusagen zum Einschlafen zu bringen, könnte man sagen. Und dadurch eben langsam unsere körperliche Fruchtbarkeit auch zum Erliegen zu bringen. Was aber eben bedeutet, dass die Lebenskräfte in uns, die die ganzen Jahrzehnte dafür gebraucht wurden, die Reproduktionskräfte eben hervorzubringen, den ganzen Zyklus am Laufen zu halten, unsere Fruchtbarkeit zu gewährleisten, jetzt langsam frei werden und von uns Frauen verwandelt werden können, um auf einer höheren seelisch-geistigen Ebene uns zur Verfügung zu stehen, weshalb auch Frauen in den Wechseljahren oft nochmal wie komplett ihr Leben umkrempeln und sich eigentlich komplett neu erfinden und wie so ein Phönix aus der Asche sozusagen mit einer ganz neuen Kraft am Ende daraus hervorgehen, weil wir wirklich da auch dieses Geschenk bekommen, dass wir nochmal ganz anders auch in unser Potenzial hineinwachsen können. Weil das natürlich ja auch jeden Monat für den Körper sehr, sehr viele Kräfte bindet, diese Fruchtbarkeit aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet sozusagen, dass wenn dann langsam die Funktion der Eierstöcke sozusagen zum Ende kommt, dass aber unsere Nebennieren die wichtigsten Hormondrüsen in unserem Körper werden und dafür sorgen, dass weiterhin alle Steroidhormone, also diese verschiedenen Geschlechtshormone und auch Stresshormone aus den Nebennieren eben weiter produziert werden. Nur man könnte sagen, ein bisschen wie auf einem niedrigeren Niveau. Weshalb ich die Wechseljahre auch auf gar keinen Fall als eine Krankheit ansehen würde, auch auf gar keinen Fall sagen würde, wie es ja leider gerade landläufig an vielen Stellen behauptet wird, man kann das nicht durchstehen, ohne irgendwelche künstlichen Hormone zu nehmen, ja. Nein, das ist erstmal nicht so. Das ist ein ganz, ganz normaler Prozess des Körpers, der einfach eine vielleicht auch mehrjährige Umstellungsphase bedeutet, der natürlich sich neu einpendeln darf. Und das kann manchmal auch sehr ruckeln. Und natürlich können wir dann viel tun, um da aufkommende Symptome auch zu lindern. Man sagt ja, 30% der Frauen haben gar keine Wechseljahrsbeschwerden. 30% haben relativ moderate Wechseljahrsbeschwerden, die wir auch sehr, sehr gut in der Naturheilpraxis behandeln können. Und 30% haben eben schwerere Wechseljahrsbeschwerden, wo es dann vielleicht für einen kurzen Zeitraum auch sinnvoll sein könnte, mit bioidentischen Hormonen zu arbeiten, was natürlich dann auch in die ärztliche Praxis gehört.
Und gibt es sonst noch etwas, weil das war auch eine häufige Frage, wie man sich unterstützen kann? Also so, ohne dass man jetzt etwas vielleicht einnimmt, sondern was kann man sich Gutes tun, um da so ein bisschen eine Linderung zu schaffen? Die Frage kam auch, was für Steine sind gut für die Wechseljahre? Da finde ich es natürlich ganz spannend, wenn du auch erstmal von dir erzählst, von deinem Wissen. Und dann könnte ich so ein bisschen beisteuern, welche Steine vielleicht noch schön unterstützen können.
Ja, das finde ich auch spannend zu hören von dir. Genau, also ja, ich habe verstanden, nicht so ganz auf der Einnehmebene. Trotzdem würde ich da einmal kurz sagen, dass es jetzt vielleicht noch mal wichtiger ist als die Jahre davor, wirklich zu gucken, ob man eine gute Mikronährstoffversorgung hat, weil es einfach eine Reihe von Mikronährstoffen gibt, wie beispielsweise Vitamin D, B-Vitamine, Magnesium, Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren und so weiter, die unser Körper wirklich braucht für die Bildung der ganzen Hormone. Und wenn wir da irgendwo in einem Mangel sind, was eben heutzutage einfach auch bei sehr vielen Frauen passiert, ne, durch vielleicht weniger nahrhafte Lebensmittel, die wir teilweise haben wegen der Böden oder einfach auch Stress, weil der zieht sozusagen sehr viel unserer Mikronährstoffe oder einfach auch wenig Zeit für gesunde Ernährung. Das ist sozusagen das eine. Und natürlich können wir uns auch mit entsprechenden Heilpflanzen so ein bisschen unterstützen, die da an der Stelle einfach helfen können, ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass es natürlich sehr, sehr viel auch praktisch mit unserem Mindset zu tun hat. Also, dass ich erlebe, dass das Thema Wechseljahre doch immer noch ein relatives Tabu ist in unserer Gesellschaft, dass es irgendwie immer noch so ein bisschen so ist, man darf das den Frauen nicht anmerken, dass da irgendwie gerade extreme Prozesse in ihnen ablaufen. Ja, und da vielleicht auch natürlich zu schauen, was habe ich selber noch für ein negatives Bild davon. Ne? Früher hat man dann gesagt, ab dann gehört eine Frau zum alten Eisen, ist nichts mehr wert, ist so gefühlt aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Also was für schlimme Dinge da alles irgendwie kursierten. Damit natürlich auch zu arbeiten, glaube ich, ist dann schon wichtig und für sich selbst da auch eine Position zu finden. Ja, oder vielleicht auch für sich eine Vision zu kreieren. Wo möchte ich denn dann gerne hin, wenn ich da nochmal auch auf seelisch-geistiger Ebene ganz neue Kräfte verliehen bekomme und dass ich vielleicht auch bestimmte Fähigkeiten von mir, die ich bisher noch nicht so gut ausbauen konnte, nochmal ganz neu greifen kann, ganz neu erleben kann. Und natürlich auch zu schauen, also das ist auch gerade für mich so ein ganz, ganz wichtiger Prozess, was ist sozusagen eigentlich mit meinen eigenen Themen, mit meiner eigenen Geschichte, vielleicht auch mit traumatischen Themen oder so, die einfach so eine starke Auswirkung haben auf unser Hormonsystem. Und dann glaube ich insbesondere eben auch in dieser Umstellungszeit, wie nochmal so ein anderes Gewicht bekommen können, ja, sich da auch auf den Weg zu machen, den Heilungsweg einfach weiterzugehen, dass das, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist. Und nochmal, was mir gerade in den Sinn kommt, kurz zurück auf die körperliche Ebene, was da auch unglaublich wichtig ist, ist tatsächlich die Leberpflege, kann man schon so sagen, weil die so eine zentrale Rolle spielt für unser hormonelles Gleichgewicht. Viele Frauen kennen das dann auch, dass sie irgendwie nachts um drei zum Beispiel erwachen. Das ist so diese klassische Leberzeit. Also, dass wir da mit zum Beispiel Bitterstoffen gut für sie sorgen, mit Schafgarbenleberwickeln, mit rhythmischem Essen, mit hauptsächlich warmen Getränken, weil alles, was wir kalt trinken, belastet zum Beispiel unsere Leber, weil sie nämlich mit dazu helfen muss, dass das Getränk in unserem Körper auf Körpertemperatur erwärmt wird. Also da gibt's einfach ganz viele Dinge, die wir auch schon so in unserem Alltag mit für unsere Leber tun können. Und damit tun wir auch eben jedes Mal indirekt eine Hormonpflege. Und das ist in den Wechseljahren einfach ganz besonders wichtig.
Sehr gut. Also ich bereite mich schon wunderbar darauf vor. Ich trinke nur warmes Wasser immer.
Nicht
mehr
auch.
Was Kaltes. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr richtig runterkriegen, kalte Getränke.
Ich nicht mal im Sommer so richtig eiskalt.
Genau, ich auch mal bitte ein warmes Wasser. Und alle gucken mich mal an. Warmes Wasser, bist du dir sicher? Ja. Ja, spannend. Also ich denke, dass auch hier der Mondstein ein wunderbarer Begleiter ist, der ist so allgemeingültig. Er ist ja auch, wenn man die Zyklussteine, so wie ich sie gewählt habe, eben für die vier Zyklusphasen, dann ist der Mondstein hier ein Begleiter, der uns über den ganzen Zyklus hinweg begleiten darf und kann ganz wunderbar, weil er eben einer der wichtigsten Frauenheilsteine ist, weil er ausgleichend auf unseren Hormonhaushalt wirkt und weil er eben dieser Coming-Home-Stein ist, der uns immer wieder auch in diesen Kontakt mit uns selber bringt und auch uns selber wahrnehmen lässt, was ist denn eigentlich gerade da? Wie geht's mir eigentlich gerade? Was brauche ich eigentlich gerade? Und das kann ja eben ja auch mal bei uns selbst variieren von Monat zu Monat und da aber wirklich so auch ganz wachsam hinzufühlen, wie ist es heute? Wie ist es einfach? Und nicht, wie setze ich voraus, wie es sein sollte, sondern wie ist es eigentlich gerade? Und was kann ich mir eben gerade Gutes tun? Ne? So, was ist mir möglich? Wann kann ich mich für einen warmen Tee zurückziehen? Wann kann ich mich einmal kurz hinlegen, irgendwo bei der Arbeit, ne, wenn es gerade wichtig ist? Oder auch wahrzunehmen, ich spüre, die Energie kommt wieder, ne, auch das so wahrzunehmen. Und auch hier.
Und der Mondstein ist ja total wie der Frauenmantel in der Heilpflanzenkunde, ne? Also die passen
absolut
so gut zusammen, weil der eben auch uns bei allen Frauenthemen unterstützen kann. In der Schwangerschaft, beim unerfüllten Kinderwunsch, in den Wechseljahren, in der PMS-Zeit, bei allem.
Ja, und wir können ja auch nur mit unserem Zyklus mitschwingen oder mitfließen, wenn wir uns immer selber wahrnehmen und immer in Kontakt mit uns sind. Ansonsten machen wir ja Annahmen, die aber gar nicht der wirklichen Realität in uns entsprechen. Dem Moment. Und genauso denke ich auch, dass er eben in den Wechseljahren ein ganz wichtiger Begleiter ist, um eben da auch diese Veränderung wahrzunehmen und auch zu spüren, okay, ich bin ja irgendwie gerade nicht im Gleichgewicht, irgendwie ist das schwierig. Und dann auch wahrzunehmen, wie kann ich mich vielleicht unterstützen mit Heilpflanzen, mit anderem Essen, mit ja irgendwie Supplements, die ich irgendwie brauche für meinen Körper. Und also da wirklich einfach so dieses in Kontakt kommen Stein, ne, so zu Hause zu sein. Und dann kommt mir aber auch gerade so ein Bild vom Bergkristall. Also weil es auch so dahin geht, wie du es ja so schön beschrieben hast, da bricht so eine neue Zeit auch an. Und es geht vielleicht auch so in Richtung der höheren Chakren, wo nochmal ganz auf ganz anderen Ebenen auch Dinge wichtig werden. Vielleicht auch so die Weisheit und die Lebenserfahrung, die ja dann zur Weisheit auch wird in uns. Vielleicht haben wir auch einen ganz anderen Blick auf unser Leben, auf die Dinge, die so passieren, die vielleicht auch so waren. Und der Bergkristall, da wurde ja auch früher, wurden alle Wahrsagerkugeln aus Bergkristall hergestellt. Und das ist ja auch so ein bisschen reinzuschauen, vielleicht auch wie so in eine Zukunft, die nochmal was ganz Neues für uns bereithalten kann. Der Bergkristall steht ja auch für Klarheit, für Wandel, für Weiterentwicklung, für Erkenntnisse. So dieses Wort Erkenntnis kommt mir auch so sehr, ne? Ja, also ich werde es selber dann mal ausprobieren. Noch ist es nicht so weit bei mir. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein...
Ja, das passt total gut.
Ja, schön. Genau, ich würde so gerne auf das Thema Kinderwunsch noch einmal eingehen, weil das sehr, sehr häufig kam in der Vergangenheit und auch gestern noch kam. Wie können Frauen sich unterstützen, wenn sie einen Kinderwunsch haben? Vielleicht auch schon einen länger unerfüllten Kinderwunsch?
Ja. Das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema bei mir in der Praxis. Und ich finde auch ein sehr komplexes, gerade so in der heutigen Zeit, wo man natürlich auch schnell in eine Kinderwunschklinik gehen kann, was ich auch überhaupt nicht ablehne, das möchte ich damit nicht sagen. Ich persönlich finde es nur so wichtig, vorher ja für sich auch vielleicht mit bestimmten Themen gearbeitet zu haben und sich auch wirklich ja vielleicht ein bisschen mit dieser Perspektive zu tragen, dass es bei der Empfängnis aus meiner Sicht wirklich um eine Verabredung von drei Seelen geht, also die des Vaters, die der Mutter und die des ungeborenen Kindes, das sich seine Eltern aussucht und das eben zu bestimmten Eltern gerne kommen möchte. Und das heißt, ich kann als Mutter natürlich mit meiner weiblichen Energie, mit meiner Hingabefähigkeit, mit diesem mich öffnen, was ja bis auf die physische Ebene notwendig ist, um ein Kind empfangen zu können, auch versuchen, mich sozusagen diesen feinstofflichen Energien der geistigen Welt irgendwie zu öffnen und da schon einen Kontakt aufzunehmen, vielleicht mit einer ungeborenen Seele. Und natürlich geht es dann darum, meinen Körper bestmöglich vorzubereiten, damit die Seele sozusagen hier im Irdischen auch landen kann und sich hier auch ihren Körper bauen kann, was dann ja in der Gebärmutter der Frau wundersamerweise auch geschehen darf. Und wir wissen eben heutzutage, dass zum unerfüllten Kinderwunsch wirklich auch immer zwei gehören. Leider haben inzwischen sehr, sehr viele Männer ein ganz schlechtes Spermiogramm. Also das sollte auf jeden Fall angeschaut werden. Und auch der Mann kann ganz, ganz viel tun, um sein Spermiogramm zu verbessern mit einer entsprechenden Lebensweise, mit Reduktion von Genussgiften, auch mit einer Leberpflege, mit entsprechenden Mikronährstoffen, die beim Mann gebraucht werden für die Spermienproduktion. Also ich behandle in meiner Praxis teilweise eben auch die Paare, die kommen auch manchmal zusammen, wenn ein unerfüllter Kinderwunsch vorliegt. Bei der Frau natürlich auch die körperliche Grundlage, ne, dass das hormonelle Gleichgewicht wichtig ist. Das Progesteron gilt als unser wichtigstes Fortpflanzungshormon und im Stress wird das sozusagen resorbiert und ins Stresshormon Cortisol verwandelt. Also da immer wieder zu schauen, wie kann ich natürlich mich auch aus bestimmten Stressphasen rausbringen, was kann ich für meine Entspannung tun. Also ich finde es großartig, Yin-Yoga zu machen oder es gibt ja auch richtig Fruchtbarkeits-Yoga oder es gibt Hormon-Yoga nach Dina Rodriguez. Also irgendwas in die Richtung auch für sich zu tun. Und oft ist es natürlich so, wenn das über lange Phasen geht, dass dann leider ja der unerfüllte Kinderwunsch an sich eigentlich der Stressfaktor ist, weil das natürlich zu ganz, ganz vielen schwierigen innerlichen Themen führt bei der Frau. Und an der Stelle sich, glaube ich, auch gut begleiten zu lassen, ist mit Sicherheit hilfreich, dass man auch wirklich das wieder wie ein bisschen entkoppeln kann von seinem eigenen Wert, von seinem Frausein, dass es nichts mit einem Versagen zu tun hat, dass man nicht in so einen Modus kommt, wo man wie gegen seinen Körper ankämpft, weil der jetzt praktisch nicht das macht, was man von ihm fordert. Also das hat sehr, sehr viele Aspekte, so meiner Erfahrung nach. Auch natürlich viele Ängste, die damit einhergehen, ja. Also Ängste davor, keine gute Mutter zu sein oder was wird das mit der Beziehung machen oder so, kann bei manchen feinfühligen Frauen schon dazu führen, dass eine Empfängnis nicht möglich wird. Also was sind da für innere Blockaden, die da an der Stelle noch wirken? Oder auch, was sind da für Traumata, zum Beispiel aus der Ahnenlinie, ja, dass es irgendwie gefährlich war, als Frauenkind zu empfangen oder. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, so meiner Erfahrung nach, weil ich jetzt ja auch schon viele, viele Paare begleiten durfte. Ich begleite auch Paare tatsächlich oder vor allem dann die Frauen, wenn sie in eine Kinderwunschklinik gehen. Also auch da bin ich gerne an ihrer Seite, habe ich auch einige in meiner Praxis, denen das einfach auch sehr gut tut, sozusagen von meiner Perspektive immer noch mal diesen ganzheitlichen Blick zu haben und diese erweiterte Perspektive, weil vieles in der Kinderwunschklinik dann natürlich auch ein bisschen technisch und kühl abläuft und ja, es da auch mehr um diesen Prozess geht, Samenzelle und Ei ein bisschen zusammen zu zwingen. Genau, wo es dann schön ist, das noch mal auf einer anderen Ebene zu begleiten.
Ja, und auch hier kam die Frage nach den Steinen, die natürlich immer nur begleitend unterstützen zu allem, was man was man sich sonst noch für Unterstützung auch an die Seite holt. Und hier finde ich auch wieder den Mondstein ganz, ganz schön, weil der uns eben auch wieder in dieses Vertrauen mit unserer Weiblichkeit bringen kann, mit unseren weiblichen Fähigkeiten auch, mit ja einfach so wieder in unserem Körper, in unserem physischen Körper, in unserem energetischen Körper einfach ankommen lässt in uns, wenn wir uns eben so ein bisschen durch vielleicht auch Sorge, Ängste, vielleicht auch Wut manchmal auf sich selbst, ne, so ein bisschen entkoppelt hat. Und ich finde auch schön den Rosenquarz, das ist der Stein, der uns dabei unterstützt, unser Herz zu öffnen. Und das ist ja auch etwas, was ganz schnell passiert, wenn wir so in Angst sind, in Unsicherheit sind, dass sich unser Herz verschließt. Und da kann der Rosenquarz eben ganz schön sein, dass wir wirklich, ja, sicherstellen, dass die Liebe auch fließen darf, ne? Was ja ganz, ganz wichtig ist, um in so ein Vertrauen und so eine Leichtigkeit auch wieder zurückzukommen. Das Element des Herzens, des Herzchakras, ist die Luft, ne? Also die Liebe sollte leicht fließen und sich leicht für uns anfühlen. Und genau, da sind diese beiden Steine auch so meine Selbstliebe, Selbstfürsorgesteine, die ganz, ganz schön sein können, wenn man sie so an der Seite hat. Genau. Mhm.
Ja, sehr schön.
Ja, und jetzt kamen noch ein paar Fragen per WhatsApp. Und zwar kam hier per Instagram gestern. Und zwar kam hier eine Frage, was würde unterstützend bei einem Myom auf der Gebärmutter helfen?
Also Myome wachsen meistens östrogenabhängig. Das heißt, es wäre an der Stelle schon gut anzuschauen, liegt eine Östrogendominanz vor? Wenn ja, wo kommt die her? Kann auch oft leider zum Beispiel dadurch sein, dass man viel ungefiltertes Leitungswasser trinkt, weil da eben die Frauen, die die Pille nehmen, die Hormone Rückstände auspinkeln, das in den Klärwerken nicht rausgefiltert werden kann und auf dem Weg wieder in unserem Leitungswasser landet. Viele Plastikverpackungen natürlich enthalten die sogenannten Xenoöstrogene, die unser Hormonsystem stören. Viele Kosmetika, also da mit einer App wie CoCheck einmal das komplette Bad auszusortieren, falls man jetzt nicht eh nur alles zertifizierte Naturkosmetik verwendet. Und dann würde ich empfehlen, sich tatsächlich in eine naturheilkundliche Behandlung zu begeben, weil es viele Möglichkeiten gibt, eben auch den Körper darin zu unterstützen, dass ein Myom wieder kleiner werden kann oder zumindest nicht mehr weiter wächst. Und wenn es sozusagen ansonsten keine Beschwerden macht, dann geht es am Ende eigentlich nur darum, irgendwann sozusagen gut in die Wechseljahre zu kommen. Und nach der Menopause würden Myome dann sowieso langsam schrumpfen und eigentlich wie vertrocknen und gar keine Rolle mehr spielen. Ja, also das heißt, und solange die noch nicht eine bestimmte Größe überschritten haben, also wenn ein Myom irgendwann mal 10 Zentimeter groß ist, dann ist es schon recht schwierig, das auch gut zu behandeln. Das ist dann leider manchmal auch ein Grund, wenn das nicht gut als Einzelnes rausoperiert werden kann, weshalb Frauen dann die Empfehlung bekommen, eben ihre Gebärmutter sich rausnehmen zu lassen. Das heißt, frühzeitig was tun wäre an der Stelle tatsächlich empfehlenswert.
Okay, danke. Und es kam die Frage, was können Eierstockzysten bedeuten und sollten sie immer operativ entfernt werden?
Also da müsste man tatsächlich gut differenzieren, welche Art von Eierstockzyste das ist, weil es gibt mehrere verschiedene Arten. Es gibt auch eine sogenannte funktionale Zyste oder Corpus luteum Zyste, die einfach dadurch entsteht, dass praktisch ein Ei, was rangereift ist, also es reifen ja jeden Monat mehrere Eizellen heran und nur eine springt dann am Ende. Und dass da praktisch eine Unregelmäßigkeit war und ein ganz großes entweder nicht gesprungen ist oder ein zweites sich dann nicht zurückgebildet hat und zu einer Zyste geworden ist. Aber es gibt eben auch sogenannte Schokoladenzysten, die dann eher mit einer Endometriose zusammenhängen. Und da ist es tatsächlich oft so, dass die auch operiert werden müssen oder sollten. Und grundsätzlich kann man aber bei einem Zystengeschehen auch gut naturheilkundlich behandeln, auch mit anthroposophischer Medizin zum Beispiel. Und würde ich immer hinschauen, wir haben da ja praktisch ein Ungleichgewicht zwischen einer gesteigerten Aufbautätigkeit im Körper und keinem guten Abbau sozusagen. Wo könnte das auch in meinem Leben irgendwie eine Rolle spielen? Also ne, bin ich vielleicht viel immer im nach außen geben, im quasi rausbringen und überhaupt nicht was energetisch für mich zurückbekommen? Oder ja, auch wieder bei dem Thema sozusagen eigener Ausdruck, eigene Kreativität oder sowas hinschauen. Ist da eigentlich in mir alles im Fluss, in Harmonie oder ist da irgendwo eine Blockade, stockt da irgendwie was? Also ja, einfach auch aus verschiedenen Richtungen sich das Geschehen wieder anzuschauen.
Und dann vielleicht eine letzte Frage. Ich glaube, hier sind noch sehr viele. Wir müssen vielleicht Teil 2 hinten dran hängen bald.
Genau.
Hier ist noch eine Frage. Hast du Tipps bei Endometriose-Schmerzen?
Also ich würde tatsächlich bei Endometriose-Schmerzen erstmal nicht. Also ich verstehe zumindest darunter jetzt während der Regel starke Schmerzen. Wenn da noch was anderes mit gemeint wäre, müsste man das nochmal differenzieren. Aber ich würde ansonsten da erstmal auch nicht anders rangehen als generell bei Regelschmerzen. Also dass auch eigentlich all das zählt, was ich dazu vorhin schon gesagt habe. Und dann natürlich bei der Endometriose sich auch nochmal wieder dieses Phänomen genauer anzuschauen, wo ja versprengte Gebärmutterschleimhaut sich sozusagen außerhalb der Gebärmutter angesiedelt hat und dann während der Menstruationsblutung eben auch anfangen kann zu bluten und deshalb natürlich auch Schmerzen machen kann, die noch irgendwo anders sind als in der Gebärmutter. Und trotzdem kann natürlich da auch alles, was sozusagen lösend wirkt, was entkrampfend wirkt, was entzündungshemmend wirkt, auch insbesondere in Bezug auf die Ernährung, weil ein Aspekt der Endometriose als ein Entzündungsgeschehen auch gesehen wird, kann dann an dieser Stelle sozusagen heilsam wirken. Man kann da auch sehr, sehr viel tatsächlich über die Ernährung machen, also auch sowas wie mit Kurkuma ganz viel arbeiten, Golden Milk und so, aber natürlich auch entsprechende andere Nahrungsergänzungsmittel. Und es gibt auch viele Heilpflanzen, die wirklich dabei helfen können, praktisch dieses unstrukturierte Gewebe, was sich ja an Orten zeigt, wo es eigentlich nicht hingehört, wieder mehr in die Struktur zu bringen. Also eine ganz wichtige Heilpflanze ist da beispielsweise der Schachtelhalm mit seinem Kieselsäureprozess, der uns überall im Körper eben Struktur geben kann, Klarheit schaffen kann und sozusagen die Dinge in ihrer Form hält. So als ein kleiner Einblick mal.
Ja, vielen, vielen Dank, Celia. Ich würde gerne noch von dir wissen, und nicht nur ich, glaube ganz viele, die zuhören, wie kann man mit dir arbeiten und ja, was gibt es für verschiedene Wege, mit dir zu arbeiten, vielleicht so?
Ja, also ich habe ja meine Praxis vor Ort in Hamburg-Altona. Das heißt, man kann natürlich dahin kommen, sozusagen für eine Einzelarbeit. Und ich biete da ja auch meinen regelmäßigen Frauenheilkreis an. Der nächste ist jetzt zum Beispiel am 20. November. Das ist eine offene Gruppe. Also auch dafür kann man sich anmelden, wo wir einfach in dem geschützten Rahmen unter uns Frauen gemeinsam in unsere Themen eintauchen. Auf meiner Website frauenheilpraxis-hamburg.de findet man da auch immer alle Infos mit dem jeweiligen Hauptthema. Und man kann mit mir aber auch online zusammenarbeiten. Es gibt eben die Möglichkeit, auch Videoberatungen oder sowas in Anspruch zu nehmen. Und ich biete auch meine psychoenergetischen Heilbehandlungen sozusagen online an. Auch über die Ferne ist zum Beispiel eine Gebärmutterarbeit möglich. Und eben die psychosomatische und energetische Arbeit. Da habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit Frauen aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Dem sind keine Grenzen gesetzt.
Sehr schön. Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes, dass ihr sofort den Weg zu Celia findet. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, Celia. Magst du mir noch mal ganz kurz den Titel sagen? Ich habe es ja zu Hause, aber mir fällt es ja gerade nicht ein.
Genau, Lebe deine weibliche Energie. Und das Schöne ist, dass ich jetzt vor ein paar Wochen das Manuskript abgegeben habe für das Folgeprojekt, was beim Nymphenburger Verlag im März erscheinen wird. Und zwar, ich freue mich schon so sehr, ich glaube, inzwischen darf ich es auch sagen, wird das ein Kartenset werden zum Thema Heile deine weibliche Energie.
Richtig schön, ich freue mich drauf. Und Celia, weißt du was, wir verabreden uns einfach direkt für März für noch ein Podcast-Gespräch. Und vielleicht verlosen wir dein Kartenset mit deinem Buch zusammen.
Ja,
irgendwie
das
sowas,
könnten wir
oder?
Doch machen.
Das ist doch total schön. Ich liebe dein Buch, ich liebe deinen Podcast. Ich weiß gar nicht, bist du da regelmäßig gerade, machst du regelmäßige Folgen?
Also es kam jetzt gerade vor ein paar Tagen eine neue Folge raus. Davor war leider eine etwas längere Flaute. Also ich schaffe es manchmal nicht ganz so regelmäßig, aber es kommt auf jeden Fall immer wieder was. Und jetzt durfte ich letzte Woche auch ein ganz schönes Interview führen mit einer spannenden Frau. Also das ist eine Folge, die gerade sehr, sehr gerne gehört wird, wo es einfach auch um so verschiedene Möglichkeiten eines weiblichen Weges geht. Und ich glaube, das kann sehr inspirierend sein.
Super schön. Und auch die, die du schon in deiner Bibliothek hast, da im Prinzip, die habe ich alle schon durchgehört und die sind auch ganz wunderbar und inspirierend. Also das werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Und liebe Celia, ich stelle ja all meinen Podcast-Gästinnen eine letzte Frage. Und zwar, stell dir vor, dass du einen riesengroßen Keller voller Edelsteine hättest, also wirklich alle Sorten zuhauf, die es nur gibt auf der Welt. Und du dürftest eine Steinsorte wählen und von der gibst du jedem Menschen auf der Welt einen Stein. Welcher wäre das? Und du musst nicht den Stein nennen, vielleicht ist es auch eine Qualität, die dir gerade so kommt. Was denkst du, was die Menschheit am allermeisten braucht?
Also ich glaube, am meisten braucht die Menschheit auf jeden Fall Liebe. Weil da steckt für mich alles drin. Da steckt Heilung drin, da steckt Frieden drin, Mitgefühl, Verständnis. Ja.
Dann gibt es einen Rosenquarz von dir für jeden Menschen. Wie schön. Richtig schön. Ja. Liebe Celia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Weisheit, für dein Wissen, was du hier alles geteilt hast mit uns. Ich freue mich jetzt schon sehr aufs nächste Mal und auf unsere privaten Wiedersehen sowieso.
Ja, danke dir für den wunderbaren Raum, den du mir geschenkt hast, liebe Nora. Das war ganz, ganz schön und ich fand es auch wunderbar, wie du dann da noch so die Edelsteine mit hineingeflochten hast. Und ich finde, dadurch ist es auch so richtig rund geworden und herzerwärmend.
Danke, Celia.
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass dir die Podcast-Folge mit der wunderbaren Celia gefallen hat, dass du ganz viel vielleicht ja auch für dich mit aus dieser Folge nehmen kannst, vielleicht nochmal Anstöße über bestimmte Dinge nachzudenken, bestimmte Dinge bei dir zu reflektieren, vielleicht auch einfach Wissen dazu bekommen zu haben, dass sich endlich Mysterien geklärt haben für dich und dass du vielleicht ja ein kleines Stückchen mehr wunderbare Weiblichkeit auch hier verstanden und gefühlt hast. Und wenn du noch tiefer eintauchen möchtest, mit der Celia zusammenarbeiten möchtest, dann habe ich dir alles in den Shownotes verlinkt, wo du ihr Buch findest, Lebe deine weibliche Energie, ihre Website, wo du ihre Praxis in Hamburg findest, wo du auch ihre Online-Angebote findest. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend, wo auch immer du dich gerade befindest, zu welcher Tageszeit du diesen Podcast hörst und schick dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora.